Willkommen zu Wind Talks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über die energiepolitische Lage und wie der Bundesverband Windenergie sie einschätzt. Mein Name ist Nicola Bilo und mit mir im Studio ist Bärbel Heidebrook, die Präsidentin des BWE. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Ja, Bärbel, ich habe mich auf eine kurze Folge eingestellt, weil die letzten Wochen haben wir darüber gesprochen, dass EEG-Netzpaket und Kraftwerkstrategie jetzt nun langsam wirklich mal kommen müssten. Jetzt sind sie da, alles super, können wir relativ schnell die Folge beenden, richtig?
Ja, schön wär's, aber ich glaube, das ist einfach nicht der Fall, weil wir stellen ja fest, es hat sich eigentlich weder im Netzpaket noch im EEG, was ja für uns die relevanten Gesetze sind, hat sich einfach nicht viel verändert. Also es sind eigentlich genauso die Vorschläge wie vorher die Leaks, die wir schon kannten.
Also man ist so ein bisschen redaktionell drüber gegangen, hat hier und da noch was gestrafft, aber die Stoßrichtung ist die gleiche und sind jetzt auch keine inhaltlichen Neuerungen drin.
Genau, das ist im Wesentlichen genauso geblieben. Es gab ja viel Kritik, gerade am Netzpaket gab es viel Kritik, nicht nur aus der Branche, sondern auch zum Teil sogar von Netzbetreibern an diesem Redispatch-Vorbehalt. Wir hatten kritisiert, dass es EU-rechtlich so nicht umsetzbar ist, dass es auch verfassungsrechtlich so nicht umsetzbar ist.
Hatten da nicht nur kritisiert, sondern sogar zwei Rechtsgutachten zu verfassen.
Genau, dass es in die Planungshoheit der Länder eingreift. Also wir hatten da ja wirklich sehr substanzielle Kritik daran geübt. Wir hatten auch gesagt, es wird dazu führen, dass Projekte in den Gebieten nicht mehr planbar sind, nicht mehr finanzierbar sind über die Banken, weil ich eben keinen Business Case mehr habe, dadurch, dass ich nicht weiß, wie oft ich abgeregelt wird. Aber man hat das Gefühl, all diese Kritik ist irgendwie verhallt.
Die Kritik ist verhallt. Gut, jetzt gab es noch keine offizielle Verbändeanhörung, aber trotzdem hätte man ja erwarten können, dass Ende Januar gab es, glaube ich, diesen Leak zum Netzpaket. Jetzt ist in der Ressortabstimmung. Man hätte erwarten können, dass dazwischen was passiert. Das lässt auch so ein bisschen darauf schließen, dass es zwischen den Koalitionspartnern nicht ganz so reibungslos läuft.
Ja, genau. Ich möchte vielleicht noch mal darauf einhaken. Du hast eben gesagt, im Januar war schon der erste Leak. Dazwischen hatten wir einen Kriegsbeginn. Also wir sind seitdem in einer Energiekrise. Das heißt, der Gesetzesentwurf ist gleich geblieben, aber die geopolitische Situation hat sich völlig verändert. Wir haben im Moment absolut stark steigende fossile Energiepreise. Wir haben große Abhängigkeiten. Ursula von der Leyen hat ausgerechnet, dass seit Beginn des Krieges wir innerhalb der EU jeden Tag und wirklich jeden Tag 500 Millionen allein für die Preissteigerungen ausgeben.
Also davon haben wir noch Preissteigerungen, also da haben wir
davon haben wir noch keinen Tropfen Öl und keinen Kubikmeter Gas mehr. Allein nur für die Preissteigerung 500 Millionen. Damit könnte man eine Menge an Energieinfrastruktur hier in Europa aufbauen. Aber das exportieren wir im Moment einfach so an andere Länder.
Und bei der Energiekrise, die du zu Recht ansprichst, muss man ja vielleicht auch nochmal erwähnen, so lange läuft diese Krise noch gar nicht. Also ich glaube, das dicke Ende haben wir vielleicht noch gar nicht gesehen.
Ja? Genau, wir haben keinerlei Ahnung, wie lange es noch sein wird. Und wir wissen, dass die Tanker, die jetzt bei uns ankommen, mit Öl und so weiter, dass die schon vor Kriegsbeginn eigentlich losgefahren sind. Das heißt also, wir haben die richtige Auswirkung noch gar nicht gespürt, obwohl jeder schon sagt an den Tankstellen, die Preissteigerungen sind enorm, was ja auch richtig ist. Also wir sind da wirklich in einer fatalen Abhängigkeit. Ich komme auch gerade aus Madrid vom Wind Europe Kongress und da war man sich eigentlich völlig einig. Der spanische Ministerpräsident hat es sehr deutlich gesagt. Der einzige Ausweg aus dieser Abhängigkeit und aus diesen Preissteigerungen sind die Erneuerbaren und der schnelle und beherzte Ausbau der Erneuerbaren. Und von daher hat man das Gefühl, man ist in zwei verschiedenen Welten, wenn man dann wieder guckt, worüber wir uns hier im Moment in Deutschland streiten.
Und jetzt sagst du völlig zu Recht, dass die einzige Möglichkeit, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen, der Ausbau der Erneuerbaren ist. Sicherlich gibt's Leute, die das anders sehen. Sicherlich gibt's Leute, die andere Perspektiven und andere Visionen haben. Wir haben schon über die Atomenergie gesprochen und warum das wirklich problematisch ist aus unserer Sicht. Aber was für eine Perspektive siehst du denn bei der Ministerin und insgesamt in der Regierung gerade? In welche Richtung läuft das denn gerade?
Das ist eben die große Frage. Was ich wirklich bei der Ministerin und auch bei der gesamten Regierung vermisse, ist ein energiepolitisches Leitbild. Dass man sagt, ein Leitbild heißt ja, ich habe ein Ziel, da will ich hin und wenn ich dieses Ziel definiert habe, dann kann ich danach sagen, dem ordne ich die und die und die Maßnahme zu. Ich habe den Eindruck, es gibt da gar kein energiepolitisches Leitbild. Man sagt immer wieder, man steht zum Koalitionsvertrag, man möchte die Klimaneutralität, man möchte die 80% Erneuerbare in 2030. Das alles sagt man. Man ordnet dem aber keine Maßnahmen zu. Man wird mit dem Redispatch-Vorbehalt jetzt die Erneuerbaren ausbremsen. Und man hat aber auch kein anderes Leitbild. Es gibt nicht das Leitbild. Es gibt immer mal wieder so, ich würde sagen, so Ideen, die reingeworfen werden. Wie jetzt zum Beispiel von Jens Spahn, der plötzlich auf die Idee kommt, wir sollten die alten Atomkraftwerke wieder ans Netz nehmen.
Also eine Idee, die ich persönlich jetzt zum Beispiel total problematisch finde. Aber
es gibt Menschen, die darüber nachdenken, sind wir zu früh und zu schnell aus der Atomkraft ausgestiegen? Mhm. Das ist ja alles möglich, dass man so eine Position haben könnte. Aber es ist völlig klar, und das sagen alle Kraftwerksbetreiber, dass wir diese alten Atomkraftwerke nicht wieder ans Netz nehmen können, dass die Brennstäbe fehlen, dass die Arbeitskräfte fehlen, dass man Millionen investieren müsste, um wieder auf Stand zu kommen, weil sie überhaupt keine Betriebsgenehmigung mehr haben. Also es ist überhaupt gar keine Option, ganz abgesehen davon, dass es einen wirklich gesellschaftlichen Konsens darüber gibt in Deutschland, dass man die Atomkraft nicht will. Aber selbst wenn man es wollen würde, es ist technisch keine Option, es ist für die Energieversorgung von morgen im Moment keinerlei Möglichkeit. Und von daher sage ich, das sind immer so Ideen, dann kommen auch die Ideen mit den kleinen modularen Atomkraftwerken, die es ja auch noch nicht gibt, die wirklich noch nicht praxistauglich sind, die wir nicht haben, wo wir auch erstmal Geld investieren müssten, wo wir, was vielleicht, wenn man das will, eine Idee für übermorgen sein könnte, aber auf keinen Fall für morgen. Also von daher bleibe ich dabei. Mir fehlt da wirklich ein energiepolitisches Leitbild der Regierung.
Energiepolitisches Leitbild ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil wir zum einen das sehen und ich glaube, deshalb sind auch viele Leute auf die Straße gegangen, aus Sicht der Ausstrahlung dieser Folge. Vorletzten Wochenende sind Leute demonstrieren gegangen für den Ausbau der Erneuerbaren. Übrigens auch viele BWE-Mitglieder sind, glaube ich, mitgelaufen. Da wird ja ein anderes Leitbild dagegen gesetzt.
Genau, es gibt eine ganz klare Zustimmung und das war auch im ZDF-Politbarometer, ist eine Umfrage gezeigt worden. Es gibt eine ganz klare Zustimmung in der Bevölkerung zur Energiewende. Also die allermeisten sagen, das Tempo ist gerade richtig. Das ist eine große Mehrheit, die das sagt. Das, es gibt
57% sagen, genau, das Tempo ist gerade richtig.
57% sagen, es ist gerade richtig. Über 20 sagen, glaube ich, es ist zu langsam. Also von daher kann man sagen, ganz große Zustimmung zur Energiewende. Und was vielleicht an der Stelle auch noch mal so ein bisschen spannend ist, selbst unter AfD-Wählern ist die Zustimmung zur Energiewende relativ hoch, da sagen ungefähr zwischen 40% und 50% sagen, das Tempo ist genau richtig und auch da sagen 20%, es ist eben noch zu langsam. Also von daher, wir haben in der Bevölkerung eine klare Zustimmung zum Ausbau der erneuerbaren Energien und wir haben eine Regierung, die dazu, oder eine Wirtschaftsministerin, die dazu im Moment nicht mehr als ein Lippenbekenntnis liefert.
Jetzt kommt was wir vielleicht gleich rausschneiden müssen. Aber ich frage es trotzdem. Bärbel, du sagst, in der Gesamtbevölkerung 57% sind der Meinung, der Ausbau geht im richtigen Tempo voran und sogar 20% sagen, es müsste schneller gehen. Und nur ein geringer Teil sagt zu langsam. Wir finden solche Einstellungen sogar unter AfD-Wählern. Ist es gerechtfertigt zu behaupten, dass die Phalanx, die sich gegen die Erneuerbaren bildet, vor allen Dingen in der Union, also bei der CDU, zu finden ist?
Das ist jetzt sicherlich eine gewagte These. Also ich glaube, dass es natürlich auch in breiten Teilen der AfD so ist. Aber es gibt in der CDU auch ein sehr progressives Lager. Es gibt die Klimaunion, die natürlich auch sagt, wir müssen am Ausbau der Erneuerbaren festhalten. Aber es gibt im Moment, gerade auch innerhalb der Regierung und innerhalb der Union, eine Gruppe von CDU-Abgeordneten, die sich einfach wünschen, dass alles wieder so wird, wie es früher mal war. Man kann nicht mal sagen, dass alles so bleibt, wie es ist, weil das will ja auch keiner. Wir haben eine Wirtschaftskrise. Es will keiner, dass es so bleibt, wie es ist. Aber die einfach versucht, mit Lösungen von gestern Probleme von morgen zu lösen. Und das wird nicht funktionieren. Mhm. Müssen wir nicht rausschneiden.
Kann man so drin lassen, ja. Lass uns doch trotzdem noch mal kurz auf die inhaltlichen Punkte von EEG und Netzpaket eingehen.
Gerne.
Fangen wir vielleicht mal mit dem Netzpaket an und dem Redispatch-Vorbehalt. Da hast du gerade schon gesagt, wir haben das kritisiert. Es gibt alternative Vorschläge. Es gibt auch alternative Berechnungen drin. Trotzdem steht es unverändert so im Entwurf.
Es steht unverändert so im Entwurf und es stehen auch alle anderen Dinge, die im Koalitionsvertrag ganz klar vereinbart worden sind. Regionale Versorgung, Direktbelieferung von Industrie, Nutzen vor dem Einspeisepunkt, Überbauung von Netzanschlusspunkten, all diese Punkte, auch Digitalisierung der Netze steht mit drin, aber nicht so zentral. Und vor allen Dingen, was auch nicht drin steht, ist eine ganz klare Genehmigungsbeschleunigung beim Netzausbau. All diese Punkte fehlen und von daher müssen wir etwas sagen, da das Netzpaket hat wirklich das Potenzial, den erneuerbaren Ausbau wirklich ganz stark abzubremsen. Und was wirklich irgendwie fast irre ist, es ist im Moment nicht technologiespezifisch. Das heißt also, wenn ich zu viel PV-Strom im Süden habe, darf ich da auch keine Windenergie zubauen, was absolut gegen Systemdienlichkeit spricht. Also ich darf selbst.
Weil die Windenergieanlagen dann wehen, häufig dann wehen, wenn die Sonne nicht scheint.
Die, Windenergieanlagen wehen nicht, aber der Wind weht. Also ist, glaube ich, ein völlig einleuchtendes Beispiel. Nachts habe ich verdammt wenig Solarstrom, wenn ich den nicht gespeichert habe. Dann ist das Netz quasi leer und das dürfte ich dann nicht mit Wind- oder Biogasstrom auffüllen. Und das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und von daher hat dieses Netzpaket, so wie es im Moment ist, aber es ist ja noch in der Ressortabstimmung, ist also ja noch nicht beschlossen.
Ist noch da, dass da noch was passiert, ja.
Genau, so hat es das Potenzial, den erneuerbaren Ausbau ganz klar abzuwürgen und zu verlangsamen. Und das sind erneuerbare Kapazitäten, die wir ganz, ganz dringend brauchen.
Und jetzt ist das Netzpaket ja eins, das zeitlich gibt es da gar nicht unbedingt einen Druck, dass es jetzt sofort mit irgendwie heißer Nadel gestrickt werden müsste. Beim EEG haben wir eine andere Situation. EEG muss ja aufgrund der EU-beihilferechtlichen Genehmigung wirklich demnächst passieren. Wie schätzt du das ein? Also ist es ein ebenso großer Angriff oder wie würdest du es einordnen?
Also beim EEG ist es natürlich ein sehr, sehr großer Angriff auf die Aufdach-PV-Anlagen. Das haben wir ja schon oft erwähnt. Nun sind wir jetzt hier im Windverband. Da ist der Angriff erstmal nicht ganz so groß. Allerdings liegt hier auch wieder der Teufel im Detail. In dem Leak, den wir vorher hatten, konnte man zumindest die Vermutung erkennen, dass es bei der Abschöpfung, also bei dem, wo man sagt, man muss einen bestimmten Betrag der Einnahmen abgeben, dass es da einen Korridor geben könnte. Also wir sind es ja gewohnt, dass man vorher die EEG-Vergütung hatte und ab einem bestimmten Preis sollte abgeschöpft werden. Im EEG-Leak war das bisher noch so, dass man davon ausgehen könnte, dass es da ein Delta geben würde zwischen Untergrenze und Obergrenze. Jetzt hat man das Gefühl, Untergrenze ist gleich Obergrenze. Das heißt, es gibt einen festen Wert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir immer davon reden, die Erneuerbaren sollen in den Markt, sie sollen sich am Markt orientieren. Das ist dann ja eigentlich Planwirtschaft. Das heißt, ich kann irgendwelche Verluste, die ich in Zeiten von negativen Preisen habe, kann ich dann eben nicht mit höheren Gewinnen zu Zeiten, wo es wenig Energie gibt, wo Energie also teurer ist, kann das nicht mehr ausgleichen. Das heißt, es macht Projekte insgesamt dann teurer. Da gibt es keinerlei Anreiz, sich wirklich am Markt zu bewegen. Es gibt keinerlei Anreize dann auch für PPAs, für Direktvermarktung. Also von daher muss ich schon sagen, dieser fehlende Korridor ist auf jeden Fall ein Angriff auf die Erneuerbaren. Was bisher im Gesetzespaket völlig fehlt, sind die 12 Gigawatt Zusatzvolumen
für Wind. Die eigentlich verbindlich vereinbart sind.
Die sind nicht nur eigentlich verbindlich vereinbart, sondern es gibt einen Kabinettsbeschluss. Ja. Also ich hoffe doch, dass wir noch in einem Land leben, wo man sich zumindest an das halten kann, was denn mal beschlossen worden ist. Also die sind klar vom Kabinett beschlossen worden. Die finden wir im Moment nirgendwo im EEG und wir würden sie natürlich dringend brauchen, damit wir eben die Genehmigungen, die wir jetzt schon haben, wo Kapital investiert worden ist, damit die auch wirklich zu Projekten und zu Anlagen werden können. Und ENSIA Volumen, also Net Zero Industry Act, fehlt, glaube ich, bisher auch noch.
Diese Resilienzfaktoren, über die haben wir auch an anderer Stelle schon mal gesprochen, wo natürlich auch die Frage ist, wo ist dieses Volumen eigentlich zu verorten, nach denen diese Ausschreibungen stattfinden?
Genau.
Nun kann man bei diesen 12 GW, die du gerade angesprochen hast, naiverweise vielleicht, aber man kann es mal unterstellen, da gibt es einfach eine zeitliche Überschneidung. Der Referentenentwurf ist einfach ein bisschen früher fertig gewesen, da ist das noch nicht berücksichtigt worden. Das kommt jetzt nachher in der Ressortabstimmung noch mit rein. Das ist ja beschlossen, was soll passieren. Der andere Teil ist eher kritisch zu sehen, dieser Korridor, wo soll der jetzt noch herkommen, weil er erstmal überhaupt einfach gar nicht angelegt ist.
Das ist richtig und das ist wirklich ein großes Manko. Das war ein Punkt, den die Branche immer wieder eingefordert hat, weil es natürlich auch einfach Sinn macht, da einen gewissen Korridor einzubauen, damit ich eben nicht Projekte von sich aus verteuere. Und man muss ja wirklich sagen, als Projektierer habe ich einen gewissen Spielraum, wo sich ein Projekt rechnet. Das eine rechnet sich besser, das andere rechnet sich schlechter. Aber wenn ich nicht irgendwie bei irgendeiner schwarzen Zahl rauskomme, dann werde ich dieses Projekt nicht realisieren.
Ja, mach das doch ruhig nochmal deutlich. Du hast es im Vorgespräch gesagt, das fand ich ganz interessant. Wenn ich ein Projekt zum jetzigen Zeitpunkt in die Ausschreibung gehe, dann rechne ich natürlich damit, dass ich in Phasen auch mal mehr verdiene, weil der Markt es gerade hergibt, noch mal mehr verdient. Und dadurch habe ich so eine Mischkalkulation, wo ich quasi Phasen, in denen ich bin, zum Beispiel kein Wind weht oder in denen ich abgeregelt werde, in denen ich die sozusagen ausgleichen kann. Wenn ich jetzt Flatrate immer den gleichen Satz kriege, weil oben und unten gedeckelt, dann habe ich diesen Puffer einfach nicht mehr.
Genau, und dann muss ich ja eigentlich von einem höheren Gebotswert dann schon ausgehen. Das heißt also, ich habe schon per se einen höheren Preis, weil mir ja eben dieser Ausgleich fehlt.
Das heißt, die Strompreise, und das wirkt sich ja am Ende auch auf die Verbraucherpreise aus, Strompreise werden für die Erneuerbaren dann eher steigen an der Stelle.
Es wird insgesamt die Energiewende eher teurer machen. Das ist so.
Und warum? Warum gehen wir diesen Weg? Also warum sagen wir nicht an dieser Stelle mit der Energiekrise, das ist angesprochen, wir haben im Moment sogar nur eine Preiskrise, vielleicht kommt sogar noch eine wirkliche Ölknappheit. Warum gehen wir diesen Weg gerade an der Stelle?
Das ist eine gute Frage. Du fragst das jetzt mich. Also wir gehen ja nicht diesen Weg. Wir würden ja gerne einen anderen Weg gehen. Es ist mir nicht verständlich. Also wie gesagt, mir fehlt auch da dieses energiepolitische Leitbild. Warum das Wirtschaftsministerium da im Moment diesen Weg geht. Also ich habe da aber auch noch großes Vertrauen in den Koalitionspartner SPD, dass sie eben sagen, wir halten uns an das, was wir da mal im Koalitionsvertrag auch wirklich vereinbart haben. Wir glauben an die Energiewende und wir glauben nicht nur deswegen dran, weil sie klimapolitisch notwendig ist, was ja ohne Zweifel der Fall ist, sondern wir glauben, dass wir in Deutschland diesen Weg gehen müssen, weil wir durch die Erneuerbaren resilient werden, resilient gegen Preisschwankungen, gegen geopolitische Verwerfungen, wie wir sie im Moment erleben, wie wir sie vor 4 Jahren erlebt haben und wie wir sie, so befürchte ich, auch in Zukunft wieder erleben werden und wie wir eben preisstabil, kosteneffizient und eben auch planbar bleiben mit unseren Energiekosten. Und es kommt ja immer wieder dieses Argument, ja, wir wollen aber die energieintensive Industrie in Deutschland halten. Das will ich auch. Aber eine Voraussetzung für energieintensive Industrie ist eben auch stabile Preise, stabile Energiepreise, natürlich möglichst niedrige Preise, aber auf jeden Fall stabile und nicht alle 2 Jahre eine Diskussion über Übergewinnabschöpfung bei Mineralölkonzernen, Tankrabatte und so weiter, die ja alle immer nur Flickwerk und irgendwie ja letztendlich ein kleines Kinderpflaster auf einer großen, klaffenden Wunde sind.
Naja, und du hast den Tankrabatt angesprochen, da muss man ja auch schauen, ob er tatsächlich bei den Leuten ankommt, denen es wehtut. Also
ist ja zu sehen. Also, und wie oft ich diesen Tankrabatt gewähren will, weil dieses Geld kommt ja letztendlich auch wieder von uns, weil es kommt aus dem Haushalt und der Haushalt wird aus Steuern finanziert. Das heißt, es ist irgendwo ja auch immer wieder linke Tasche, rechte Tasche.
Bärbel, vielen Dank für die Einschätzung. Wir nehmen auf zu einem Zeitpunkt, wo die Entwürfe nur wenige Stunden bekannt sind. Wir werden sicherlich in den nächsten Wochen und Tagen und Stunden noch ein bisschen was an Entwicklung sehen. Der BWE wird sich weiterhin einbringen, wenn eine offizielle Verbändeanhörung startet, sowieso, aber auch bis dahin mit eigenen Vorschlägen.
Auf jeden Fall. Es ist jetzt ja auch insofern leichter. Wir haben jetzt eine Gesetzesvorlage, zu der wir wirklich Stellung nehmen können, an der wir uns abarbeiten können und wo wir eben auch sehr deutlich machen können und müssen, warum es einfach nicht nur für uns als Branche so nicht funktioniert, sondern warum es gesamtgesellschaftlich so in eine Sackgasse führen wird und keine Lösung ist.
Vielen Dank, Bärbel.
Sehr gerne.
Und das war Wind Talks, der energiepolitische Podcast des BWE. Redaktion Hildi Thüring, Artwork und Schnitt Christian Morave. Ihr findet uns im Internet unter www.wind-talks.de und überall da, wo es Podcasts gibt.